Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Kann man mich hinten auch hören? Ja? Gut. Und ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen zu sein. Und ganz besonders begrüße ich auch meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die hierher gekommen sind, um ihre alte Lehrerin noch einmal zu sehen. Ja, ich selbst stehe auch hier als Schülerin eben von Herrn Professor Viktor E. Frankl, der einer der bedeutendsten Wissenschaftler des vorigen Jahrhunderts war. Er hat von 1905 bis 1997 in Wien gelebt. Er war Psychiater, Neurologe, auch Psychologe, Philosoph und eben Begründer der dritten Wiener Schule der Psychotherapie, der sogenannten Logotherapie. Dritte Wiener Schule deswegen, weil am Anfang des vorigen Jahrhunderts war Wien ein Zentrum der Entwicklung der ganz neu sich entwickelnden Disziplin und Wissenschaftslehre der Psychotherapie. Und so haben sich die drei Wiener Schulen sehr rasch hintereinander entwickelt. Eine hat immer sozusagen die vorhergehende ein bisschen korrigiert. Die erste wurde von Sigmund Freud begründet. Die Psychoanalyse ist Ihnen sicher ein Begriff. Die zweite wurde von Alfred Adler begründet, die Individualpsychologie, die heute nicht mehr so bekannt ist. Und die dritte ist eben die Logotherapie von Viktor E. Frankl. Im Wort Logotherapie steckt schon der Logos-Begriff drin. Logos im Griechischen bedeutet Sinn. Es ist eine sinnzentrierte Psychotherapie. Im Griechischen bedeutet Logos noch einiges anderes, darunter auch das Wort, wie Sie wahrscheinlich wissen. Aber im Kontext mit dem frankischen Gedankengut bedeutet Logos hier wirklich Sinn. Es ist eben eine Psychotherapierichtung geworden, die das Suchen und Sehnen des Menschen nach Sinn ernst nimmt. Nun, Professor Frankl war nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, er war auch Überlebender von 4 Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg und hat in den Lagern seine gesamte Familie verloren, bis auf eine Schwester, die vor dem Holocaust noch nach Australien hat flüchten können. Er hat seine Eltern verloren und auch seine junge Frau, mit der er gerade kurz verheiratet war, und das hat ihn schon sehr niedergeschmettert, wie er das nach dem Krieg erfahren hat, dass auch sie umgekommen ist. Er selbst hat nur sein nacktes Leben gerettet, gerade noch sozusagen gerettet, und musste praktisch am Nullpunkt wieder anfangen. Aber etwas ist bemerkenswert an dieser Geschichte. Er ist nämlich aus diesem ganzen Gräueln dieser furchtbaren Zeit seelisch ungebrochen und unbeschadet hervorgegangen und war auch in der Lage, nachher nicht nur ein normales Leben wieder zu führen, sondern ein Leben zu führen, in dem er sehr kreativ war und sich ganz großartig entfaltet hat. Und das wirft schon die Frage auf, wie kann das gelingen? Wie kann es gelingen, dass ein Mensch über Jahre alle möglichen Qualen, Torturen erlebt, im Schatten der Gaskammer lebt, sozusagen, und dann doch seelisch heil bleibt und auch später, im späteren Leben, kein posttraumatisches Psychosyndrom entwickelt. Das heißt, nicht immer wieder von den Schatten des furchtbaren Erlebnisses eingeholt wird. Wie kann das gelingen? Nun, ich denke, Frankl hat seine eigenen Thesen selbst gelebt. Die Thesen, die er schon vor dem Krieg entwickelt hat, angesichts der Frage, was eben Menschen hilft, was ihnen in der Not hilft, was ihnen hilft, wieder seelisch heil zu werden oder auch heil zu bleiben. Und diese Thesen, wenn ich es kurz fasse, zusammenfasse, liegen wohl darin, dass wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, dass dann beide Blicke, der Blick zurück und der Blick voraus, in einer gewissen Weise erfolgen muss. Der Blick zurück auf diese Schrecknisse, die man erfahren hat, Da ist es wichtig, dass dieser Blick zurück nicht erstarrt in Hass und Wut und Verbitterung und Verzweiflung, dass man da nicht fest dran haften bleibt und vielleicht in einer Art Rachsucht und so einmündet. Denn diese ganze Hass und Wut und so, das steckt ja nirgends anders drin als im eigenen Herzen. Und wenn man damit weiter durchs kommende Leben geht, dann lebt es sich nicht gut damit. Und der Blick voraus, der darf auch nicht irgendwie abschalten, dass man sagt, jetzt habe ich so Furchtbares erlebt, jetzt will ich mich nicht mehr aufraffen zu etwas Neuem, jetzt kann ich das nicht mehr oder habe keine Kraft mehr. Sondern dieser Blick voraus muss wieder sich öffnen, den neuen Möglichkeiten eines weiterführenden Lebens, den neuen Möglichkeiten, Leben wieder aufzunehmen, wieder zu gestalten, mitzugestalten und mitzuverantworten. Und was kann uns helfen, zum Beispiel bei diesem Blick zurück, dass wir diese sehr verständliche Verzweiflung und Wut und Zorn und Aggression, dass wir die etwas abstreifen können. Nun, Frankl war der Meinung, die Dankbarkeit kann uns dabei helfen. Na, das ist schon sehr merkwürdig. Ich rede da von Konzentrationslagern, die Frankl erlebt hat, und dann nehme ich das Wort Dankbarkeit in den Mund. Aber sehen Sie, wenn man es philosophisch betrachtet, gibt es bei jedem Schicksalsschlag, wie er auch immer beschaffen sein mag, immer noch einen Grund zur Dankbarkeit. Wieso das? Nun, ein Schicksalsschlag besteht entweder darin, dass man etwas ganz Furchtbares erlebt hat, oder er besteht darin, dass man etwas Wunderschönes verloren hat. Das sind die zwei großen Schicksalsschläge. Wenn man etwas Furchtbares überlebt hat, dann hat man es eben überlebt. Das heißt, man ist nicht daran gestorben, man ist nicht daran zugrunde gegangen, sonst hätten wir ja gar kein Problem mehr damit. Man hat das Leben doch noch bewahren können und irgendwie auch wieder neu geschenkt bekommen. Professor Frankl hat immer gesagt, sein erstes Leben, hat er gesagt, ist in den Lagern gestorben. Aber ihm ist ein zweites Leben noch einmal geschenkt worden. Und er wollte alles daran setzen, sich dieses zweiten Lebens würdig zu erweisen. Es gibt also einen Grund, dankbar zu sein für das Überlebthaben. Denn Leben ist die Gelegenheit, wieder irgendwie gestalterisch in diese Welt einzugreifen, sich wieder als Co-Kreator in diese Welt einzubringen. Die andere Möglichkeit ist, dass man etwas sehr Schönes verloren hat. Und auch das gibt einen Grund zur Dankbarkeit her. Denn wenn man etwas Wunderschönes verloren hat, dann hat man es einmal gehabt. Dann hat es sich mit dem eigenen Leben verbunden. Gewiss auf eine begrenzte Zeit. Aber genau genommen sind ja alle Geschenke, die das Leben uns gewährt, Geschenke mit Ablaufdatum. Es ist uns ja alles nur auf Zeit geschenkt. Die Jugend ist uns für eine gewisse Zeit geschenkt. Die Arbeitsfähigkeit für eine gewisse Zeit. Die innigen Beziehungen zu Mitmenschen sind uns für eine gewisse Zeit gewährt. Natürlich, wir Menschen wollen immer, dass alles Schöne sich fortsetzt und fortsetzt und fortsetzt, aber ewig ist ja nichts hier auf Erden. Das Geschenk besteht darin, dass es überhaupt in unser Leben eintritt, so etwas Schönes, dass eine Liebe stattfindet in unserem Leben, wenn auch begrenzt, aber dass sie in unserem Leben da ist und in unserem Leben einmal gewohnt hat. Und das kann uns auch niemand mehr wegnehmen. Und auch bei Frankl war es so, wenn er zurückgeschaut hat auf seine Erlebnisse, das Furchtbare, das er erlebt hat, ja, er ist befreit worden, von amerikanischen Soldaten befreit worden. Er war einer der wenigen, die Konzentrationslager überlebt haben. Das Erste, was er gemacht hat, war nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft, dass er über eine Wiese ging, ein Stück ging, um allein zu sein und dann auf die Knie gesunken ist und eine Art Dankgebet gesprochen hat. Und da, hat er gesagt, da begann begannen seine Wunden zu heilen. Und das andere, dieses etwas Wunderschönes, was man erlebt hat, das war für ihn zum Beispiel diese erste Ehe mit seiner ersten Frau Tilly. Und das war eine ganz glückliche und ganz, ganz wunderschöne Ehe. Und er hat gesagt, er war immer froh und dankbar, dass er das, wenn auch nur monatelang, aber erleben hat dürfen. Das war ein Schatz in seiner Vergangenheit. Und keine Macht der Welt kann ihm diesen Schatz mehr rauben. Es bleibt einfach in der Geschichte wahr, es bleibt in seiner Lebensgeschichte drin, dass er diese schöne Beziehung zu seiner ersten Frau erlebt hat. Und auch dafür war er sehr dankbar. Und mit dieser Dankbarkeit konnte er sich lösen von dem, was da Furchtbares geschehen ist, konnte sich lösen, konnte es ruhen lassen in seiner Vergangenheit, in einer gewissen Akzeptanz ruhen lassen, dass es halt zu seiner Geschichte gehört, ohne dass er es wegreißen will, aus seiner Geschichte rausreißen will. Er konnte trotzdem Ja zu seinem Leben sagen, trotzdem und zwar zu seinem ganzen Leben mitsamt seiner Vorgeschichte. Und das hat es ihm ermöglicht, sich wieder zuzuwenden der Gegenwart und der Zukunft, unbeeinträchtigt von dem, was gewesen ist, zuzuwenden. Und er hat nach dem Krieg also sehr, sehr viele sinnvolle Projekte sofort übernommen. Er hat sogleich wieder begonnen, als Arzt zu arbeiten, hat die Leitung der neurologischen Abteilung der Poliklinik übernommen und als Seelenarzt den Patienten, die da kamen, geholfen, so gut er konnte. Und zwar, wissen Sie, ohne Ansehen der Person und ohne zu fragen, welche politische Gesinnung da irgendjemand gehabt hat. Also im Nachkriegs-Wien, da hat es sicher noch etliche alte Nazis gegeben oder Leute, die vor dem Krieg in dem Antisemitismus verstrickt waren. Frankl hat nicht gefragt, wer kam, war sein Patient und er hat sein Bestes getan, um ihm zu helfen und ihm zu heilen. Er hat eine neue Familie gegründet, hat Bücher geschrieben, er hat ein zweites Doktorat gemacht, er hat eine Professur erworben, er hat Vortragsreisen gemacht in der ganzen Welt, er hat sein Werk, die Logotherapie, aufgebaut. Ich habe Ihnen das deswegen so ausführlich erzählt, weil das nicht nur ein Stück Geschichte ist. Heute, so viele Jahre danach, haben wir eine Situation, in der sehr viele traumatisierte Menschen zu uns nach Europa kommen. Auch sie kommen aus Terrorerlebnissen heraus, aus Kriegswirren, aus Hungersnöten, aus furchtbaren Erlebnissen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir ihnen helfen können, trotz ihrer Traumata seelisch heil zu bleiben oder wieder seelisch heil zu werden und kein posttraumatisches Psychosyndrom zu entwickeln. Denn wenn Sie das entwickeln, dann sind Sie nicht fit für ein neues Leben, für den Aufbau eines neuen Lebens unter ganz anderen Umständen und anderen Voraussetzungen und vielleicht an ganz anderen Orten und mit ganz anderen Menschen. Und auch da wird wieder das wichtig sein, was schon bei Professor Frankl wichtig war. Es wird wieder entscheidend sein, ob Sie imstande sind, ein bisschen Dankbarkeit zu entwickeln. Dankbarkeit denen gegenüber, die Sie hier aufnehmen, die Ihnen Schutz gewähren, die Sie unterstützen, die Ihnen Obdach geben. Vielleicht auch Dankbarkeit dafür, dass Sie dem ganzen Gräuel entronnen sind und Ihr Leben gerettet haben. Und andererseits wird auch wichtig sein, dass Sie wieder beginnen, irgendwelche sinnvolle Aufgaben und Projekte in Ihrem Leben zu übernehmen. Und da könnten wir Ihnen vielleicht auch ein bisschen Weichenstellung geben und Hilfen anbieten, vielleicht für gemeinsame sinnvolle Projekte, für ein gutes, sinnvolles Miteinander, sodass wir Ihnen nicht nur das Gefühl geben, gerade zur Not noch geduldet zu sein, sondern dass wir sie aufnehmen als jemand, der mit uns gemeinsam sinnvoll Zukunft gestalten kann. Das würde Ihnen sehr, sehr helfen, aus Ihren alten Traumata sich zu befreien und auch wieder trotzdem Ja zu Ihrem Leben zu sagen. Ja, nun meine Aufgabe ist es hier, Ihnen etwas von der Logotherapie zu erzählen. Frankl hat ein Motivationskonzept entwickelt, das in der Gegenwart wirklich einzigartig geblieben ist. Er ging eben davon aus, dass das primäre Suchen und Streben des Menschen getragen wird von einem dem Menschen zutiefst innewohnenden Willen zum Sinn. Also von einer unauslöschlichen Sehnsucht, Sinn im Leben zu entdecken, zu finden, zu verwirklichen, zu erfüllen. Und für Frankl war dieser Wille zum Sinn ein so spezifisch humanes Phänomen, dass er ihn weder dem genetischen Erbgut noch den Prägungen durch Erziehung und Milieueinflüsse allein zuordnete, sondern als Ausdruck der menschlichen Geistigkeit schlechthin definierte. Im altgriechischen Vokabular könnte man sagen, der Nous streckt sich aus nach dem Logos. Also menschliche Geistigkeit streckt sich aus nach dem Sinn. Frankls Position unterscheidet sich damit von sämtlichen anderen Motivationstheorien, die das menschliche Streben nach Glück, Macht, Erfolg, Lust, Vorteil, Gewinn und Selbstverwirklichung als ursprünglich treibende Kraft erachten. Freilich leugnete Frankl keineswegs, dass derlei treibende Kräfte im Menschen sind. Aber sie waren für ihn eben nicht ursprünglich, sondern eher Sekundärintentionen. Also Seitenwege, die eingeschlagen werden, wenn sich der Hauptpfad verschließt. Seiner Überzeugung nach ist es der im Willen zum Sinn frustrierte Mensch, der dann gierig nach Lust und Macht und sonstigen Befriedigungen der Psyche greift, um ein Ungenügen des Geistes zu kompensieren. Der Nous, dem sich die Sicht auf den Logos verhüllt, der krümmt sich in seiner Ausstreckbewegung auf sich selbst zurück. Symbolisch könnte man sich dazu einen Säugling vorstellen, der sein Köpfchen suchend der Mutterbrust zuwendet, aber dann, wenn diese nicht da ist, am eigenen Daumen lutscht. Analog entwickelt sich der Kampf um ego-dienliche Sinnsurrogate, wo immer ein Mensch sinnvolle Zielsetzungen verfehlt. Wie kam Viktor E. Frankl zu seinem Konzept vom Willen zum Sinn? Nun, er hat sich schon sehr früh als Gymnasiast mit der Sinnfrage beschäftigt und sie vor allem philosophisch ausgelotet. Seine Studien führten ihn alsbald zu der Erkenntnis, dass Sinn ein transsubjektives Gebilde sein muss, das sich der menschlichen Beliebigkeit entzieht. Darüber müssen wir noch sprechen. Später hat er als junger Arzt beobachtet, dass zwischen dem äußeren Wohlergehen eines Menschen und dessen Lebenslust und Lebensfreudigkeit kein direkter Zusammenhang besteht, wohingegen sich ein enger Zusammenhang offenbart zwischen der inneren Sinnerfüllung eines Menschen und dessen Lebensbejahung. Und zwar auch dann noch, wenn es einem Menschen gar nicht wohl ergeht. Beides, sowohl die Transsubjektivität des Sinns, als auch das, was die Amerikaner den Survival Value, den Überlebenswert des Sinns nennen, nämlich dessen Anfachung der Lebensbejahung sogar noch im Katastrophenfall, ist erstaunlich. Beides ist erstaunlich. Erstaunt uns bis heute. Wir können es fast nicht glauben. Was die Transsubjektivität des Sinns betrifft. Immer wieder denken Leute, sie könnten Sinnvorstellungen in ihrem Leben frei wählen, ganz nach ihren subjektiven Wünschen. Da scheint es dem einen sinnvoll, sich mittels Überstunden halb tot zu rackern, um sein neu gebautes Häuschen finanzieren zu können. Da definiert es ein anderer als sinnvoll, kleine gesundheitliche Beschwerden aufzubauschen, um Sozialleistungen zu erbetteln und faulenzen zu können. Da hält es ein Dritter für sinnvoll, Geschäftskollegen hinter deren Rücken anzuschwärzen, um die Konkurrenz auszuschalten. Aber solch willkürlich gesetzte Sinne, unter Anführungszeichen, sind eher Unsinne, weil sie eigenes oder fremdes Leben belasten. Und das weiß das uns eingepflanzte Sinnorgan, also nicht Sinnesorgan, sondern Sinnorgan, Gewissen, ziemlich genau. Selbst wenn wir es lautstark mit falschen Argumenten übertönen. Nur mögen wir es in unserer menschlichen Überheblichkeit nicht, etwas nicht selbst erzeugen zu können, sondern nur entdecken und herausfinden zu können, sozusagen in Demut und ohne eigenwillige Garnierungen. Etwa den Aufbau des Universums zu erforschen, ohne geozentrischen Mittelpunktswahn, wofür es Jahrtausende gebraucht hat. Oder die Abläufe eines Geschehnisses zu eruieren, ohne Verfärbung durch eine vorgefasste Meinung, was ständiger Knackpunkt der Geschichtsschreibung ist. Sinn ist genauso wie die Sternkonstellationen oder die historische Wahrheit vorfindlich in dieser Welt. Und nicht anders. Wir können in uns so wenig erschaffen, wie der Säugling die ihn nährende Mutterbrust erschaffen kann. Was ist Sinn dann überhaupt? In Kurzform und auf menschlichen Horizont bezogen könnte man sagen, er ist das Verwirklichungswürdigste unter dem uns jeweils Möglichen. So ist es zum Beispiel sinnvoll, an einer Bahnhaltestelle zuerst die Fahrgäste aus einem Waggon aussteigen zu lassen und danach einzusteigen. Es ist nicht sinnvoll, umgekehrt zu handeln, ob uns das gefällt oder nicht. So einfach das Beispiel ist, so einleuchtend ist es. Freilich gibt es stets Rücksichtslose, die sich mit Ellbogengewalt schnell ins Innere des Waggons vordrängen, um einen Sitzplatz zu ergattern. Das macht ihr Drängen vielleicht erfolgreich, belohnt es mit einem bequemen Ergebnis. Aber deswegen wird ihr Verhalten nicht rückwirkend sinnvoll. Es gibt eine Instanz über uns, die stets bezogen auf das Hier und Jetzt einer konkreten Person Inhalt und Ausmaß des gerade Sinnvollen bestimmt. Eine Instanz, deren Stimme eben abhörbar wird über die Antennen unseres Gewissens. Obwohl also heutzutage das Schlagwort vom Sinnmachen umgeht, unter dem vielen Machbaren, das sich der Homo sapiens im Laufe seiner Entwicklung ausgetüftelt hat und noch austüfteln wird, befindet sich Sinn sicherlich nicht. Auch die zweite Erkenntnis Franklis ist schwierig zu akzeptieren. Dass ein sinnvolles und insofern zufriedenstellendes Leben nicht an gute Bedingungen gebunden sein soll, ist kaum zu fassen. Jeder möchte doch in erster Linie, dass es ihm gut geht. Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Wer kümmert sich um die Statistik, der zufolge viele reiche, gesunde, intellektuelle, privilegierte Menschen hochgradig mürrisch, zänkisch, depressiv und rundum unglücklich sind? Immer wieder hat man mir bei Interviews die Frage gestellt: Frau Lukas, es ist doch leicht, Sinn im Leben zu sehen, wenn man jung und hübsch und fröhlich ist, wenn man anerkannt wird, wenn man über ein ausreichendes Einkommen verfügt und so weiter. Aber was ist, wenn alles Schöne wegbricht, wenn eine Krebsoperation naht, wenn die Karriere zunichte wird, wenn der liebste Mensch einen verlassen hat, wenn man senil geworden ist? Ist es dann nicht purer Hohn, noch von einem Daseinssinn zu faseln? Und immer wieder musste ich antworten: Nein! Nachgewiesenermaßen ist es weder leicht, unter vortrefflichen Bedingungen das Leben sinnvoll zu gestalten, noch ist es ausgeschlossen, angesichts von Grenzerfahrungen und persönlichen Tragödien sinnvoll zu agieren, beziehungsweise sinnvolle Haltungen zu entwickeln. die in der Frage anklingende Logik täuscht. Betrachten wir die vortrefflichen Bedingungen. Ein angenehmes Leben sei jedermann gegönnt, selbstverständlich. Nur hat es leider seine Fallstricke, in denen man sich gehörig verheddern kann. Gute Lebensumstände bedeuten viele offenstehende Wahlmöglichkeiten. Man kann Kontakte aufnehmen und kann sie wieder lösen. Man kann Bildungs- und Freizeitangebote wahrnehmen oder verwerfen. Man kann seinen Job wechseln. Man kann da und dorthin ziehen. Man kann dies und jenes einkaufen, stets nach Lust und Laune. Aber wie schnell vergehen einem dabei Lust und Laune? Was so leicht aussieht, wird immer schwerer, nämlich in der Vielfalt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diejenigen, die einem wirklich zusagen und dauerhaft etwas einbringen. Entscheidungen, die das Ich nicht zu bereuen braucht und dem Rest der Welt nicht wehtun. Dazu kommt, dass die Industrie ihre Chance wittert und mittels pausenlosen Glücksversprechungen die Werbetrommel rührt. An Sinnsurrogaten haben wir wahrlich keinen Mangel. Die Benutzung von Schönheitskosmetika wird genauso als sinnvoll angepriesen wie die Fernreisen aus dem Katalog oder das Fahren superschneller Wagen. Das ist ja das Malheur eines bloß subjektiven Sinnbegriffs, dass er als Gütezeichen auf jedes Konsumprodukt geklebt werden kann. Schlimmer noch, dass er auch Fanatismen und Terrorakten als Mäntelchen umgehängt werden kann. Selbst Fremdenhass und Gewalteinsätze lassen sich in verwirrender Optik als sinnvoll deklarieren. In diesem Gewirre braucht es uns nicht zu wundern, wenn insbesondere die junge Generation dem Gerede vom Sinn skeptisch gegenübersteht und dass sich schließlich in ihr eine Art Konsens verdichtet hat, wonach es hauptsächlich sinnvoll ist, Spaß zu haben, solange es geht. Solange es geht. Das angenehme Leben inkludiert immer auch das Bangen vor dem Ende des angenehmen Lebens. Das sind also einerseits die guten Bedingungen, die ungeahnte Wahlmöglichkeiten aus dem Boden sprießen lassen, und da gibt es andererseits die miserablen Bedingungen, die vorhandene Wahlmöglichkeiten erheblich reduzieren. Krankheiten, Unfälle, Arbeitslosigkeit und bitteres Elend engen die freien Spielräume grausam ein. Liebe Menschen, die man verloren hat, fehlen an allen Ecken und Enden. Wenn demnach Sinn, der transsubjektive, nicht erfindbare, sondern einzig findbare Sinn, die verwirklichungswürdigste aller Möglichkeiten ist, die einer Person jeweils zur Verfügung stehen, so haben wir ihn ja beschrieben, dann wird klar, dass seine Auffindung angesichts eines riesigen Pools von offenstehenden Alternativen genauso problematisch ist, wie in einem Zustand verklimmender Hoffnung, bei dem sich kaum mehr akzeptable Alternativen abzeichnen. Zu viele verlockende Möglichkeiten und jämmerlich wenige, noch dazu triste Möglichkeiten, das sind die enormen Herausforderungen des menschlichen Geistes. Diesbezüglich haben es Personen in einem schlichten, bescheidenen Leben, das ihre Bedürfnisse deckt, am besten. Sie können unter Überschaubarem wählen. Sie können das Sinnvollste darunter am ehesten erschauen. Und nicht zufällig sind Sie, gemäß sämtlichen Kontrolluntersuchungen, am stärksten gegen seelische Entgleisungen gefeit. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Geschichtskundler und Ethnologen wissen längst, dass Völker mit einem gesunden Mittelstand am stabilsten sind, wohingegen zu viel Luxus ganze Imperien untergehen lässt und zu viel Not, Aggressions- und Eskalationsausbrüche schürt. Kehren wir zum Einzelnen zurück. Er ist irgendwo zwischen den beiden genannten Polen angesiedelt. Geht es ihm außerordentlich gut? Verlangt ihm sein Sinnorgan Gewissen ethisches Handeln ab? Geht es ihm außerordentlich schlecht? Ruft es ihn zu heroischer Gesinnung auf? Wieso das? Nun, gute Bedingungen bedeuten das Vorhandensein üppiger Ressourcen. Und das Sinnvollste, wofür man Eigenbedarf übersteigende Ressourcen verwenden kann, ist eben, sie zu teilen und auszuteilen. Unterstützen, helfen, fördern, Not verringern kann ja nur derjenige, der über einen Fundus verfügt, sei er materieller oder immaterieller Art. Das ist gemeint mit ethischem Verhalten. Schlechte Bedingungen wiederum bedeuten ein unerfüllbares Manko an Ressourcen. Und das Sinnvollste, was angesichts dessen übrig bleibt, ist ein tapferes, aufrechtes Ertragen des Unabänderlichen. Und zwar ohne Hass, Neid, Wut und ohne Rundumschlag im Wunsch, auch andere Schmerz fühlen zu lassen oder in selbstzerstörerischer Quälerei. Also mit einem gewissen Heroismus. Freilich sind das nur grobe Richtlinien, die nicht zu Einzelschicksalen passen müssen. Eine weitere Richtlinie besagt, dass das leichte Leben Kreativität und das schwere Leben Flexibilität erfordert. Der rundum Zufriedene, bei dem alles glatt läuft, der darf sich etwas einfallen lassen, was er sinnvollerweise mit seiner Zeit, sein Geld, sein Wissen anfängt. Der von einem Leid gebeutelte muss hingegen oft umdisponieren, weil sich bisheriges nicht mehr fortsetzen lässt. Wie dem auch sei, wesentlich ist in jedem Fall das Bewusstsein, immer noch etwas verantwortlich entscheiden zu können und zu sollen und sich nicht von den waltenden Umständen typisieren und prägen zu lassen. Dass dies sogar für Extremsituationen gilt, betonte Frankl in seiner Identität als Holocaust-Überlebender, als er schrieb, ich zitiere, jeder Tag und jede Stunde im Konzentrationslager gab tausendfältige Gelegenheit, eine innere Entscheidung zu vollziehen, die eine Entscheidung des Menschen für oder gegen den Verfall an jene Mächte der Umwelt darstellt, die den Menschen sein Eigentliches zu rauben drohen, seine innere Freiheit, und ihn dazu verführen, unter Verzicht auf Freiheit und Würde zum bloßen Spielball und Objekt der äußeren Bedingungen zu werden und sich von ihnen zum typischen Lagerhäftling umprägen zu lassen. Im Klartext, die jeweiligen Umstände prägen den Menschen, wenn er sich von ihnen prägen lässt. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Untersuchungen jüngeren Datums erwähnen, deren Resultate das Gesagte unterstreichen. Die eine Untersuchung war eine psychologische Studie an alleinstehenden Personen. Aufgrund der Kleinfamilienstruktur unserer Gesellschaft und den vielen Trennungen und Scheidungen gibt es hierzulande eine Menge alleinstehender Personen. An einer repräsentativen Auswahlgruppe wurde erhoben, wann sich diese Menschen einsam fühlen und wann nicht. Dabei trat zutage, dass Einsamkeit ein äußerst individuelles Gefühl ist. Zahlreiche Menschen, die sich einsam fühlen, verfügen über mehr Sozialkontakte als andere, die sich überhaupt nicht einsam fühlen. Es zeigte sich eindeutig, dass Personen, die sinnvolle Projekte verfolgen, die sich musisch, sportlich, karitativ oder politisch betätigen, die sich fortbilden und ähnliches, kaum über Einsamkeit klagen und teilweise die Ruhe zu Hause geradezu genießen. Wohingegen Personen, die sozusagen ihr Tagespensum absolvieren und sich ansonsten nirgends engagieren, häufig jammern, es falle ihnen die Decke auf den Kopf, es kümmere sich keiner um sie, es interessiere sich niemand für sie und es sei praktisch egal, ob es sie gäbe oder nicht. Man sieht nicht der äußere Umstand, sondern die Sinnfrage, die dirigiert die Befindlichkeit. Die zweite Untersuchung fand im Rahmen des Max-Planck-Instituts in München statt. Dabei wurden einige hundert Unfallopfer, die sich in Rehabilitations- und Kureinrichtungen befanden, getestet und klinisch begutachtet. Auslösefaktor der Untersuchung war die Beobachtung, dass verunfallte Personen bei ungefähr gleich schweren Verletzungen in höchst unterschiedlicher Geschwindigkeit genesen, beziehungsweise mit bleibenden Handicaps wie Amputationen oder Lähmungen zulande kommen. Man vermutete, dass es an der Qualität der ärztlichen Betreuung oder an der Intensität der Nachsorge liege, aber das war nicht der Fall. Dafür zeichneten sich aus dem umfangreichen Datenmaterial zwei Grundmuster innerer Einstellungen ab. Unter den Patientinnen und Patienten gab es diejenigen, die sowohl kognitiv wie emotional am Unfallgeschehen hängen und kleben blieben. Pausenlos wanderten ihre Gedanken zurück zum erfahrenen Unglück. Ständig grübelten sie über dessen Ursachen und über potenzielle Schuldige nach. Immer wieder näherten sie die Schlussfolgerung, dass der Unfall ihr gesamtes weiteres Leben ruiniert habe und nun nichts mehr sein werde wie zuvor. In ihren Fantasien gingen sie vorwiegend der Frage nach, was das Unglück hätte verhindern können oder womit sie ein solches überhaupt verdient hätten. Im Gegensatz zu ihnen fanden die Forscher andere Unfallopfer, die sich mit dem Unfallereignis kaum mehr beschäftigten. Es waren Personen, die sich auf ihre Zukunft konzentrierten und mit Ausdauer an ihrer Regeneration arbeiteten, entweder um frühere Aufgaben wieder fortführen zu können oder um sich neue, ihren Handicaps entsprechende Optionen zu erschließen. In ihren Fantasien sahen sie sich bereits wieder in vollem Einsatz für etwas oder jemanden, das oder der ihnen am Herzen lag. Das Frappierende an den Gesamtresultaten war, dass die Gruppe der Rückwärtsgewandten, wie man sie nennen könnte, doppelt und mitunter dreimal so lang benötigte, um sich von ihren Unfallschäden einigermaßen zu erholen, als die Gruppe der Vorwärtsgewandten. Kann es sein, dass geistige Akte, um die es sich bei den unterschiedlichen Einstellungen ja handelte, bis in die kleinsten Muskel- und Nervenzellen hineinwirken? Offensichtlich ist es so. Hat doch Professor Frankl selber, als er im Konzentrationslager an Fleckfieber erkrankt und dem Todesdelirium nahe war, sich mittels stenografischer Rekonstruktion seines verloren gegangenen Buchmanuskriptes am Leben erhalten. Die Vision einer sinnvollen Aufgabe, die auf einen Menschen wartet, mobilisiert bei diesem psychische und physische Kräfte, die sich mit rein medizinischen Hilfsmitteln nicht erwecken lassen. Die beiden Beispiele veranschaulichen in überzeugendem Maße den sogenannten Survival Value einer Sinnerfassung. Aber fragen wir weiter. Wie steht es um Menschen, deren Survival, deren Überleben sich eindeutig dem Ende nähert? Die etwa von einer unheilbaren Krankheit befallen sind oder deren Organismus altersbedingt zunehmend streikt. Bei ihnen kann durchaus der Gedanke aufkeimen, dass jetzt alles sinnlos ist. zumindest für Sie. Wenn Sie merken, dass Sie immer schwächer werden, kann zudem die Angst in Ihnen hochkriechen, dass Sie bald nicht mehr dem eigenen Bilde von sich selbst entsprechen werden, wie es in einem bekannt gewordenen Abschiedsbrief hieß. Und dass Sie demnächst nur mehr ein Schatten von sich selbst sein werden, dass Sie nichts mehr bewegen können, nichts Schönes mehr erleben können. Was soll Ihr Sichtum dann noch für einen Sinn haben? Das ist eine ernste Frage. Was kann man darauf erwidern? Nun, das Bild von uns selbst ist nicht statisch, sondern wandelt sich, weil sich unser Selbst ständig wandelt und erst im Tod vollendet ist. Während des Lebens ist unser Selbst immer unvollendet, immer nur Stückwerk und nie vollkommen und schon gar nicht einem vollkommenen Bild entsprechend. Eine allmähliche Vervollkommnung des Selbst vollzieht sich auch nicht anhand äußerer Erfolge und produktiver Tüchtigkeit, sondern vielmehr anhand inneren Wachstums. Und ähnlich wie man die äußeren Erfolge, wie die äußeren Erfolge mit davon abhängen, wie gut man Prüfungen besteht, etwa schulische oder akademische Prüfungen, so hängt das innere Wachstum davon ab, wie man die Prüfungen des Lebens besteht, beziehungsweise welche Antworten man auf die Fragen gibt, die das Leben einem stellt. Die Leistungen eines fleißigen, strebsamen Menschen, der sich beharrlich emporarbeitet, sollen nicht kleingeredet werden. Aber sie sind nicht vergleichbar mit den Leistungen eines Menschen, der auf widrige Umstände großartig reagiert. Tatsache ist, dass man überhaupt nur auf dramatisch schwere Prüfungsfragen des Lebens großartige Antworten geben kann. Es ist fast wie in der Schule. Wer gefragt wird, wie viel 4 plus 4 ist und mit 8 antwortet, der wird trotz der Richtigkeit seiner Antwort keinen riesigen Applaus ernten. Man wird es in der Regel als selbstverständlich erachten, dass er dies weiß. Wer jedoch gefragt wird, wie viel 217.531 dividiert durch 36 ist und dies flugs ausrechnet, ganz ohne Taschenrechner, na, der wird eher Anerkennung erhalten. Die beinharten Prüfungsfragen sind es, die zwar schwer zu beantworten sind, aber gerade deswegen beachtliche Antworten ermöglichen. Wenn ein Dieb eine Gefängnisstrafe absitzt und nach seiner Entlassung nicht mehr rückfällig wird, sondern sich mit ehrlichen Jobs durchschlägt, dann ist das eine großartige Antwort auf die extrem schwierige Frage, wie man sich als entlassener Sträfling eine Existenz aufbaut. Wenn ein obdachloser Trunkenbold sich zum Entzug aufrafft, abstinent bleibt und sich aus eigener Anstrengung eine kleine Bleibe schafft, dann ist das eine großartige Antwort auf die extrem schwierige Frage des Lebens, wie man den Fängen einer Sucht und ihren Folgen entrinnt. Die Chancen zu großartigen Antworten steigern sich mit steigenden Dramen auf gigantische Weise. Es gibt die Niederschrift eines Arztes, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einer Dame in Israel begegnet ist. Sie trug ein Armband, in das mehrere Milchzähnchen eingefasst waren. Darauf angesprochen, erklärte sie, dass es sich um die Milchzähnchen ihrer Kinder handelte. Ihre 9 Kinder waren allesamt im Holocaust umgekommen. Und die ausgefallenen Zähnchen waren das Einzige, das ihr von ihnen geblieben war. Da fragte der Arzt sie, wie sie trotz dieses entsetzlichen Leides so aufrecht und ungebrochen vor ihm stehen konnte. mit wunderbarer, charismatischer Ausstrahlung. Ich leite ein Waisenhaus, lautete ihre Antwort. Nicht nur Eltern haben ihre Kinder verloren, auch Kinder haben ihre Eltern verloren. Und wir beide, wir Trauernden, wir gehören zusammen. Die ganze Liebe, die ich meinen Kindern geben wollte, gebe ich jetzt diesen Waisenkindern. Das sind die großartigen Antworten auf die unbegreiflich schweren Lebensfragen. Das ist das gigantische innere Wachstum, das nicht anders angeregt wird als über jene furchtbaren Herausforderungen. Das sind die Bilder von sich selbst, mit denen man wirklich zufrieden sein kann. Diskutiert man solch grandiose Beispiele, hört man immer wieder die Bedenken, dass nicht jedermanns Nervenkostüm gleich stark ist. Das stimmt. Doch ist es bei aller unterschiedlichen Ausstattung der Menschen ein seltsames Ding mit unseren seelischen und körperlichen Stärken. Es wohnen Kraftreserven in uns, die normalerweise verschlossen sind, die, wie alle Reserven, für den Notfall aufgespart sind und die sich erst bei einem heftigen Sinnimpuls spontan öffnen. Wiederholt berichten Personen, die eine geballte, aber notwendige Stressphase oder eine sie nahezu überfordernde Rettungsaktion mit Bravour gemeistert haben, dass sie im Nachhinein gar nicht wissen, wie sie das alles bewältigt haben. Aber als es Not tat, waren sie eben dazu in der Lage. Das heißt, wir dürfen darauf bauen, dass uns zusätzliche Kräfte zufließen, wenn es darum geht, sich etwas Sinnvolles knapp am Rande des Leistbaren abzuringen. Wir sprachen vorhin von unheilbaren Krankheiten, vom Sterbeprozess und verstehen nun, selbst solche endzeitlichen Bedingungen sind Gelegenheiten für großartige Antworten und bestünden diese nur darin, der Welt ein ermutigendes Vorbild zu schenken. Die nachrückenden Generationen beobachten nämlich sehr genau, wie ihre Großeltern, Mütter und Väter die versickernde Lebenszeit gestalten. Das Vorbild der Älteren, das ja während der Kindererziehung eine erhebliche Rolle spielt, ist auch bei den längst Erwachsenen nicht zu unterschätzen. Wenn die Betagten, die Kranken, die in ihrer Anmut verwelkenden und ihre Kompetenzen einbüßenden Vorgänger voller Angst, Groll, Resignation und Lebensverneinung sind, dann zittern auch ihre Nachkommen der Zukunft entgegen. Es ist gleichsam ein letzter echter Liebesdienst an den Jungen, zu vermitteln, dass das Leben lebenswert ist, von Anfang bis zum Schluss. Und dass sie daher getrost auf ihrem eigenen Weg voranschreiten mögen. Doch gewähren wir den Skeptikern einen letzten Einwand. Was ist im Falle von zunehmender Demenz? Wenn ein Kranker niemanden mehr erkennt, nicht mehr weiß, wo er sich befindet, wenn er über keine Selbstbestimmung mehr verfügt, wenn er nicht einmal mehr per gestaltetem Vorbild Sinn erfüllen kann. Die Demenz ist ein modernes Schreckgespenst, das in unserer langlebigen Gesellschaft umgeht. Hebelt sie die Sinnfrage aus? Es ist richtig, dass hirnorganische Defekte den Gestaltungsspielraum einer Person partiell bis total vernichten können. In einem damit verliert diese Person ihre Fähigkeit, Sinn zu erfassen und zu erfüllen. Aber sie lebt noch. Sie ist noch da. Und als Teil einer sinndurchwirkten Schöpfung wird sie nunmehr selber zum Sinnanruf für andere. Was heißt das? Sehen Sie, Die menschliche Rasse unterscheidet sich von Tierkollektiven im Wesentlichen durch ihren geistigen Zugang zu Sinn und Werten, durch ihr empathisches, künstlerisches und religiöses Empfinden, durch ihr vibrierendes Gespür für die Nuancen von Gut und Böse. Aufgrund dessen kann sie sich einer Errungenschaft rühmen, die im Tierreich nicht vorkommt. Es ist die Bereitschaft, schwaches, krankes, behindertes Leben nicht einfach fallen zu lassen. Das Fallenlassen macht die Natur von jeher in ihrem Selektionsprozess. Sie sortiert das Schwache, Kranke, Behinderte gnadenlos aus. Leider kennen auch wir Menschen gnadenloses Verhalten zur Genüge, aber eben nicht nur. Daneben gibt es jene einzigartige Errungenschaft, ob wir sie Nächstenliebe, Barmherzigkeit oder soziales Engagement nennen, nämlich die weithin anerkannte Bereitschaft, einander zu helfen, zu pflegen, mitzutragen und bis zum Tod zu geleiten. Es ist eine derart kostbare Errungenschaft, dass wir gedanklich niemals daran rühren dürfen. Zumal dieser Dienst am alten oder bedürftigen Mitmenschen so sinnspendend für diejenigen ist, die ihn verrichten, dass diese davon geradezu bereichert werden, obwohl es ein mühsamer und plagenintensiver Dienst ist. Speziell das Christentum hat diesen Sachverhalt deutlich akzentuiert. Aber auch Viktor Frankl hat in einem ähnlichen Kontext darauf hingewiesen, dass die sogenannten Geber stets gleichzeitig Empfänger sind. In einer Rede über die Entwicklungshilfe für armutsgefährdete Völker sagte er wortwörtlich, ich zitiere, in dem Maße, in dem die erste Welt eine Aufgabe darin sieht, die Hungersnot in der dritten Welt zu bekämpfen, hilft sie sich selbst, ihre eigene Sinnkrise zu bewältigen. Wir geben ihnen Brot, sie geben uns Sinn. Kein schlechter Tausch. Die Übertragung seiner Botschaft auf die Betreuung demenzkranker Personen liegt auf der Hand. Diese liefern allein durch ihr Dasein ihren Mitmenschen ein gewaltiges Sinnangebot. Überlegen wir, was wäre unsere Gesellschaft ohne die Schwachen unter uns, vom hilflosen Baby bis zur senilen Oma, um die wir uns liebevoll kümmern können und sollen. Wie hochnäsig, selbstüberschätzend und kaltschnäuzig würden wir wohl entraten, ohne jene Mana der Vergänglichkeit und stimulanten selbstlose Güte? Gewiss wären wir schlechter ohne sie. Darum sind jene Hilfsbedürftigen mehr als eine Last. Sie sind Geber. Und was sie uns geben, ist die Chance, etwas Gutes und Sinnvolles zu vollbringen. Das erinnert mich an den Bericht eines Klienten von mir, dessen Vater ein Jahr lang im Koma lag, bevor er starb. Der Klient entstammte einer völlig zerstrittenen Familie. Doch, so erklärte er, habe die gemeinsame Sorge um den Vater und der abwechselnde Besuchsdienst bei diesem die Familienmitglieder sukzessive wieder vereint. Am Grab seien sie schließlich Schulter an Schulter in Frieden gestanden. Der komatöse Vater, so sagte er, sei ihr optimaler Friedensstifter gewesen. Zu viel. Zur Demenz. Es wurde bereits erwähnt, dass es im Kontrast dazu selbst im gesunden, unbeeinträchtigten Leben Stadien gibt, in denen jegliche Sinnperspektive verblassen kann. Jemand gelangt an einen Punkt, von dem aus ihm kein weiterer Schritt mehr lohnenswert erscheint. Er verharrt, knickt ein, stagniert. Es bedarf keiner gravierenden Negativereignisse, um jenen Punkt zu erreichen. Es genügt eine reizlose Alltagsroutine, ein jugendlicher Liebeskummer, eine Lebensmitte im Leerlauf, eine Übersättigung an zweifelhaftem Vergnügen, eine Torschlusspanik. Die Bibliotheken sind voll mit Beschreibungen des Sinnvakuums angeödeter Lebemänner und verausgabter Frauen, desillusionierter Kids und grissgrämiger Pensionäre. Sie alle haben genug zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und bewegliche Glieder. Sie haben Schränke voller Zeug und diverse Erfahrungen. Aber das alles versinkt in vermeintlicher Bedeutungslosigkeit. Viktor Frankl war der erste Wissenschaftler auf dem Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie, der diese Symptomatik als ein noogenes Problem erkannt, diagnostiziert und erforscht hat. Der Nous, der geistig-existenzielle Kern einer Person, ist betroffen. Die Person ist sozusagen ins Mark getroffen, von der offensichtlichen Leere ihrer Existenz überwältigt, flackert ihr Wille zum Sinn im Erlöschen. In einer noogenen Krise streckt sich der Nous vergeblich nach dem Logos aus, hat es vielleicht schon aufgegeben, sich nach ihm auszustrecken. Schätzungen zufolge spielt diese Problematik bei mehr als einem Drittel sämtlicher Depressionen, Burnout-Syndrome und Abhängigkeitsexzesse der Gegenwart eine gewichtige Rolle. Dabei ist es schwierig, den Betroffenen Beistand zu leisten, denn in der völligen Gleichgültigkeit greift kein noch so konstruktives Angebot. Wem alles egal ist, dem ist nichts erstrebenswert. Auch Medikamente können diese Art von existenzieller Frustration nicht aufhellen. Aber auf etwas können die Betroffenen hingewiesen werden, nämlich darauf, dass es im Grunde ein Zeichen ihrer geistigen Reife und Mündigkeit ist, wenn sie an einer fehlenden Sinnperspektive leiden. Ja, dass es geradezu die Signatur ihrer Menschlichkeit ist, denn weder Hund noch Katze kennen ein solches Leben. Darüber hinaus kann ihnen Geduld und Vertrauen empfohlen werden. Denn der uns eingeborene Wille zum Sinn ist nicht ohne Gegenpart. Auf geheimnisvolle und für uns undurchdringliche Weise streckt sich auch der Logos dem Nous entgegen, ruft ihn, berührt ihn, klopft an Menschenherzen an. Sinn enthüllt sich uns unverhofft. Immer wieder erzählen Personen von überraschenden Zufällen, die sie in ganz bestimmte Richtungen gelenkt haben. Erzählen von unerwarteten Begegnungen, die ihre Pläne drastisch verändert haben. Erzählen von Türen, die sich ihnen auftaten, wo sie Mauern vermuteten. Erzählen frei nach Goethe, wie sie so gingen für sich hin und nichts zu suchen war ihr Sinn und plötzlich etwas Faszinierendes entdeckt haben. In noogen kriselnden Zeiten kann ein gelassenes Warten angezeigt sein, ein sich aufheben, ein sich fit und bereit erhalten für den Augenblick, da eine Sinnerkenntnis wie ein Lichtstrahl durch die Wolken des umnebelten Gemüts durchbrechen wird und die Seele mittels Aha-Erlebnis wieder in Schwung bringen wird. Wobei Lichtstrahl ein sehr passendes Symbol ist für den transsubjektiven Sinn, der nicht beliebig als gelber Farbklecks in die Landschaft gemalt werden kann, sondern irgendwann und irgendwie von oben kommt. Hiermit sei betont, dass Sinn auch im Nichtsuchen liegen kann, im Aufhören mit allem verkrampften Grübeln oder spöttischen Zynismus und im sich stattdessen willig darbietenden Lenkungen unseres Geschicks. Die verwirklichungswürdigste aller Möglichkeiten kann es sein, zu vertrauen, dass wir für etwas vorgesehen sind und dass die Vorsehung uns nicht vergisst. Einer meiner Schüler hat mir zum Beispiel gestanden, dass er sich nach mehreren Enttäuschungen genau in dem beschriebenen Stadium innerer Abstumpfung, Erschlaffung und Teilnahmslosigkeit befunden hat, als er in einer Bahnhofshalle ein verstreutes Informationsblatt zu einem Vortrag von mir aufgriff. Ohne Interesse ging er hin, hörte von Frankls Thesen, kaufte sich ein Buch darüber. Tja, und ist heute ein brillanter Therapeut in eigener Praxis, der täglich Ratsuchenden hilft. Die wahren Wunder geschehen meist unbemerkt. Aber sie geschehen. Zeichen geistiger Reife und Mündigkeit, trotz seelischer Not, ist auch eine andere aktuelle Variante noogener Problematik, die von Frankl ebenfalls erkundet worden ist. Sie gründet in scheinbar konkurrenzierenden Sinnperspektiven, in der Überlappung von Werten, die jede Beschäftigung mit einem davon zwangsläufig mit der Vernachlässigung der übrigen Werte bestraft. Dabei sitzt man gleichsam nicht zwischen den Stühlen, sondern auf mehreren Stühlen, was auch nicht besser ist. Frauen reiben sich auf in der Gleichzeitigkeit von Karriere und Kinderbetreuung. Männer strampeln zwischen beruflichen Verpflichtungen und persönlichen Neigungen. Schon Kinder müssen Schule, Freundeskreis und Hobbys unter einen Hut bringen. Unser Leben ist kompliziert geworden. Und die ständige Erreichbarkeit und vielfältige mediale Vernetzung macht es zusätzlich kompliziert. Frankl gebrauchte dafür den veralteten Ausdruck sittliche Konflikte, die den Menschen zu schaffen machen. Mittlerweile sprechen die Fachleute von Wertekollisionen und Werteambivalenzen, was das gleiche Dilemma meint. Es geht um die Kunst der Prioritätensetzung, die nicht jedermann beherrscht. Ohne feste Prioritätensetzung aber gibt es ein Durcheinander, das den gesamten Lebensstil einer Person unterminieren kann. Da weiß einer nicht, ob er abends ins Bett gehen oder sich noch einen spannenden Krimi anschauen soll. Er entscheidet sich für den Film, ist morgens unausgeschlafen, verschlingt hastig ein Frühstück, hetzt genervt zur Arbeit, klemmt sich vor lauter Unkonzentriertheit die Finger im Werkzeugschrank, brüllt seine Kollegen an, jagt seinen Blutdruck in die Höhe, schwitzt, schnauft, tröstet sich am Heimweg mit einem Bier zu viel, landet erschöpft in seinen vier Wänden, ärgert sich über die vorwurfsvollen Blicke seiner Gefährtin, schimpft über Gott und die Welt und verkriecht sich wieder vor der Flimmerkiste, um abzuschalten. Leider nicht den Apparat, sondern seine eigene Unrast abzuschalten, sowie das leise Stimmchen seines Gewissens, das ununterbrochen protestiert. Dies mag eine krasse Skizze sein, die jedoch zeigt, dass allein die Priorität eines rechtzeitigen Schlafengehens eine Kette von Missbehagen verhindern würde. Nun liegt es nicht am Sinn, wenn es Konflikte gibt. Wir dürfen davon ausgehen, dass die jeweilige Forderung der Stunde eindeutig ist. Bei einem gewissen körperlichen Zustand und in einer gegebenen Situation ist es einfach sinnvoll, schlafen zu gehen. Oder es ist sinnvoll, sich noch ein kleines Abendvergnügen zu gönnen. Auch bei komplexeren Werten ist der bewegliche Zeiger des Sinns stets exklusiv auf einen davon gerichtet. Für eine Mutter kann es jetzt sinnvoll und wichtig sein, sich Zeit für ihre Kinder zu nehmen. Zu einer anderen Stunde kann es für dieselbe Frau sinnvoll sein, die Bügelwäsche zu erledigen und die Kinder frei spielen zu lassen. In wieder einer anderen Stunde kann es für sie sinnvoll sein, ungeachtet eines Haufens Bügelwäsche, mit ihrem Mann ein gemeinsames Vorhaben zu erörtern. Der Sinn ist geradezu ein Prioritätsindikator, was sich unschwer aus seiner Definition ableiten lässt. Denn das jeweils Verwirklichungswürdigste unter dem Möglichen ist ja nichts anderes als das jeweils Vorrangige unter dem Wertvollen, ist die leuchtende Markierung jenes Wertes, der nicht früher oder später, sondern exakt jetzt unsere Hingabe verdient und an der Reihe ist, realisiert zu werden. Die Konflikte und Ambivalenzen, die den Menschen zu schaffen machen, haben eher mit den Verzichten zu tun, die mit jeder Auswahl verbunden sind. In unserem banalen Beispiel war es der Verzicht auf den Fernsehkrimi, ein Verzicht, der versäumt worden ist. Mütter und Väter und die vielbeschäftigten Personen unserer modernen Zeit müssen allerdings noch weitaus größere Verzichte leisten. Immer wieder muss Erwünschtes und Ersehntes zurückstehen, weil ein akutes Erfordernis Priorität hat. Dabei fallen manche Menschen irrtümlich ins gegenteilige Extrem und halten jeden Druck, der von außen oder innen auf sie einströmt, und jeden Befehl von irgendeiner Autorität für ein unumgängliches Muss. Alsbald strudeln sie sich völlig sinnwidrig ab, statt Nein zu sagen zum Raubbau an Leib und Seele. Deshalb ist es nötig, ganz klar festzustellen, dass wirklich Sinnvolles uns niemals überfordert oder unterfordert, sondern dass die Weisheit, die sich uns über die feinen Kanäle unseres Gewissens erschließt, uns neben ihren zarten Hinweisen auch das jeweils passende Maß zuflüstert. Ja, dass es kein Falsch und kein Fehler ist, Arbeiten, Aufgaben oder fremde Anliegen ohne Schuldgefühle zu ignorieren, wenn unsere Gewissensstimme sie als derzeit nachrangig oder gar als ungültig einstuft. Wir brauchen eigentlich nur zu lauschen. Die Krux ist, unser Jahrhundert ist laut. Noch im 19. Jahrhundert muss es sagenhaft still gewesen sein. Es gab keinen Straßenlärm. Es gab keine Radios und Lautsprecher, die in jedem Kaufhaus und sogar in den Toiletten Schlagertexte hinausplärrten. Wer Musik hören wollte, musste ein Instrument erlernen. Das Plätschern des Baches oder das Vogelgezwitscher in den Bäumen war die minimale Geräuschkulisse, die zum Nachdenken eher anregte, als dabei störte. Im 20. Jahrhundert änderte sich die Idylle abrupt. Der allgemeine Geräuschpegel schnellte hoch und liegt inzwischen teilweise über der Schmerzgrenze, wovon die zahlreichen Tinnituskranken ein Lied zu singen wissen. Fluten von Tönen und Bildern stürmen auf uns ein. Und es bedarf erheblicher Disziplin, sich ihrer zu erwehren. Man muss sich schon sehr konsequent und regelmäßig an einen ruhigen Ort zurückziehen, um zu meditieren und der eigenen innersten Stimme zu lauschen. Und doch braucht es genau dies, um zu spüren und immer wieder aufs Neue zu erspüren, was angezeigt ist, was angemessen ist, was uns einlädt, unser Bestes zu geben und was uns auslädt, einer trügerischen Verführung nachzugeben. Besinnung kann nicht im Trubel stattfinden. Einzig in der Stille dämmert uns, dass viel Haben viel Bürde ist, dass jede achtsame Auswahl eine bewusste Selbstbeschränkung verlangt, dass jeder Sinnvolle, aber nur der Sinnvolle Verzicht einen Gewinn bedeutet und dass das bescheidene Leben voller Liebe das gute Leben ist. Einzig in der Stille gelingt uns vielleicht sogar in manch heiligen Momenten eine geistige Zwiesprache mit dem Logos, der nach biblischer Überlieferung im Anfang war und sicher auch im Ende sein wird, unser winziges bisschen Sein dazwischen mit eingeschlossen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nach so viel Theorie möchte ich Ihnen abschließend noch drei kurze Beispiele erzählen. Beispiele, die zeigen, wie viel Kraft ein Mensch gewinnen kann, wenn ihm plötzlich eine Sinnperspektive aufgeht. Herr Professor Frankl war nicht nur ein großer Psychiater, Wissenschaftler und so weiter, er war auch ein begeisterter Bergsteiger und Gipfelstürmer und Kletterer, ist in den Felswänden geklettert. Und er hat in seinem Buch Ärztliche Seelsorge eine Metapher gebracht, einen Vergleich. Und zwar schreibt er da von einem Bergsteiger, der schon etliche Stunden bergauf steigt und schon etwas müde und erschöpft ist und plötzlich in einen Nebel kommt. Und weil er in einen Nebel kommt, sieht er nicht mehr, er sieht nicht mehr den Gipfel, er sieht keine Ziele, er sieht den Weg nicht mehr vor Augen. Und das lässt ihn erschlaffen. Und es ist eine gefährliche Situation, denn in der Müdigkeit könnte sich der Bergsteiger hinsetzen, niedersetzen, vielleicht einschlafen, vielleicht sogar erfrieren. Aber, schreibt Frankl, wenn der Nebel irgendwo ein Stückchen aufreißt und der Bergsteiger sieht plötzlich, sieht den Gipfel oder das Gipfelkreuz oder er sieht die bergende Schutzhütte in einer gewissen Entfernung, dort ist ja die Hütte, dann gewinnt er auf einmal eine ganze Menge Kraft wieder in den Beinen und er ist gar nicht mehr müde, er fühlt sich gar nicht mehr erschöpft. Er marschiert drauf los, um die Hütte zu erreichen und erreicht sie auch. Und so, sagt Frankl, ist es, wenn sich der Nebel um unser Gemüt lichtet und wir so ein sinnvolles Ziel irgendwie vor Augen haben, dann gewinnen wir auch an Kraft. Und dazu möchte ich Ihnen drei wahre Beispiele noch anskizzieren. Das eine Beispiel habe ich entnommen einem Film aus Amerika, ein amerikanischer Dokumentarfilm, der eine wahre Begebenheit nachgespielt hat. Und zwar handelt es sich um eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrer 12-jährigen Tochter zusammen in einem abgelegenen Haus wohnt am Land draußen. Und diese Mutter ist seelisch krank, das heißt, sie leidet an einer Agoraphobie, das ist eine ganz schwere Platzangst und das bedeutet, sie kann nicht aus dem Haus gehen. In dem Moment, wo sie einen Schritt nur hinaus macht, ins Freie hinaus macht, überfällt sie fürchterliche Panik, sie kriegt alle vegetativen Zustände von Herzrasen bis Schweißausbrüche, bis Ohnmachtsanfälle. Sie schafft es nicht und so kann sie nur sich in engen Räumen, also im Räumen zu Hause aufhalten. Und alle Therapieversuche sind bisher gescheitert. Und so hat sie sich mit ihrem Schicksal arrangiert und hat eine Arbeit gefunden, die sie per Computer von zu Hause aus erledigen kann und lässt sich die Lebensmittel per Zustellservice ins Haus liefern. Und ihre Tochter, die gesund ist und natürlich das Haus verlassen kann, die erledigt ja auch alle möglichen Besorgungen. Und der Film beginnt damit, dass die Mutter die Tochter verabschiedet, weil ein Schülerbus die Tochter abholt und die Tochter also einsteigt, weil es ist von der Schule aus eine Ferienwoche für die Schüler geplant und die Tochter fährt mit dem Schulbus in das Ferienlager. Und die Mutter bleibt allein zurück. Und nun geschieht etwas Schlimmes. Nämlich in der Nähe ist ein Gefängnis und aus dem Gefängnis bricht ein Mörder aus und ist auf der Flucht und will sich natürlich vor der Polizei verstecken und kommt auf seiner Flucht bei diesem Haus vorbei, das etwas entlegen ist und denkt sich, dort kann er sich gut verstecken und dringt ein in dieses Haus, nimmt die Mutter gefangen, fesselt sie und kappt alle ihre elektronischen Verbindungen und Telefonverbindungen und bedroht sie auch mit einem Messer und macht sich also in diesem Haus bequem. Er sieht, dass es da genug Vorräte gibt zum Essen und so weiter. Und mit der Zeit merkt er aber, dass er die Frau gar nicht fesseln muss. Er hat nämlich beobachtet, dass einmal, wie er sie freigelassen hat, dass sie versucht hat, zur Haustüre zu gehen, aber sofort zurückgetaumelt ist. Und er merkt, sie ist krank, sie kann das Haus gar nicht verlassen. Sie ist durch ihre Krankheit gefesselt. Na, und er amüsiert sich drüber, aber es ist für ihn bequem, er lässt sie halt jetzt frei herumlaufen. So, und dann vergeht die Woche und der Schulbus fährt wieder vor, die Tochter steigt aus, der Schulbus fährt weiter und die Tochter kommt fröhlich bei der Türe hereinspaziert. Und wie der Sträfling das sieht, springt er natürlich sofort hin und nimmt die Tochter gefangen und fesselt sie an einem Stuhl, und weil die Tochter ja sonst entkommen könnte. Und man sieht jetzt, die Mutter beobachtet diese Szene und es fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Sie denkt, um Gottes Willen, das Kind muss er ja die ganze Zeit gefangen halten. Das Kind würde ja sofort weglaufen und Nachbarn alarmieren. Und auch wenn er das Kind fesselt, aber wenn er weiter seine Flucht fortsetzen will, das Kind würde ihn ja verraten. Er muss eigentlich, genau genommen, muss er das Kind unschädlich machen. Und der Mutter läuft es eiskalt über den Rücken und sie versteht plötzlich, das ist wie ein ganz starker Sinnanruf, nur sie kann das Kind retten, denn nur sie kann sich frei bewegen. Und sie wartet also, bis es nachts wird und die Tochter vor Erschöpfung eingeschlafen ist, trotz der Fesseln eben, und der Mann auch in seinem Bett schnarcht, das Messer griffbereit unterm Kissen, und sie schleicht sich zur Türe. Und nun, es ist erschreckend, Wahrheitsgötterei nachgespielt in den Filmen. Die Mutter kämpft mit allen Gespenstern ihrer Angst. Sie wird von dieser Panik erschüttert und sie will schreien. Damit sie nicht schreit, beißt sie sich die Lippen blutig. Man sieht, wie vor ihr der Boden wankt und schwankt und sich hebt und senkt und sie krampft und sie alle Zustände kriegt. Aber sie will das Kind retten und das ist jetzt das Wichtige. Und gerade mit Todesverachtung springt sie hinaus und läuft durch ein Weizenfeld und stürzt und die Halme peitschen ihr ins Gesicht und sie rappelt sich wieder hoch und rennt weiter und rennt und mit dem Laufen wird sie allmählich sicherer und sicherer und schließlich findet sie eben, also man sieht dann Häuser, wo auch noch Licht brennt, sie findet die Nachbarn und sie kann schließlich also Rettung herbeirufen und es gelingt diese Rettungsaktion. Ja, und der Film endet damit, dass ein Polizeisprecher sagt, nachdem sie das Kind befreit haben und den Sträfling wieder einkassiert haben, wollte diese mutige Mutter nach Hause führen mit dem Auto. Und dann hat er gesehen, sie ist schon zu Fuß nach Hause gegangen, quer über offenes Feld. Ja, sehen Sie, diese Geschichte, sie erinnert ein bisschen an dieses uralte Wort, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Also ich variiere jetzt ein bisschen. Aber wer bereit ist, es zu verlieren, das heißt, wer bereit ist, es hinzugeben für eine sinnvolle Sache, der wird es gewinnen. Und dass diese Mutter hat, eigentlich hat sie sich unendlich aufgeopfert, ihre Panik auf sich genommen, um das Kind zu retten. Aber genau genommen hat sie sich am besten geholfen. Sie hat sich fast schon von ihrer Agoraphobie freigestrampelt. Ein zweites Beispiel möchte ich Ihnen erzählen, das auch sehr eindrücklich ist. Von einer ehemaligen Schülerin von mir hat sie mir das erzählt. Sie und ihr Mann sind beide pensionierte Lehrer im Ruhestand. Und beide haben im Ruhestand bei einem sehr schönen Sozialprojekt in Rumänien mitgemacht, nämlich sie sind immer wieder in Abständen nach Rumänien gefahren mit dem Auto und haben dort Jugendliche in Deutsch unterrichtet. Sie waren ja Lehrer und sie haben also Deutschkurse gehalten und die Jugendlichen durften dann, wenn sie genug Deutsch gelernt hatten, durften sie für ein, zwei Jahre nach Deutschland kommen und da eine Ausbildung machen, irgendein Handwerk erlernen, um dann wieder nach Rumänien in ihre Heimat zurückzukehren und dort in dem erlernten Beruf zu arbeiten. Und das sollte die grassierende Jugendarbeitslosigkeit in Rumänien senken. Und sie hat mir erzählt, bei dieser Autofahrt nach Rumänien ist ihr Mann, eben auch schon ein älterer Herr, ist er am Steuer eingenickt und ist gegen einen Baum gefahren. Und er war nicht schwer verletzt, aber sie war schwer verletzt. Sie hatte schwere innere Verletzungen, Quetschungen, Blutungen, Blut in der Lunge, einen Milzriss und furchtbare Schmerzen und also, wie sie endlich mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht worden ist, hat sie die Ärzte gebeten, sie sterben zu lassen. Und sie hat mir erzählt, sie hat so, das war so halb bei Bewusstsein, wie sie da so da lag, hat sie das Gefühl gehabt, sie sinkt langsam tiefer und tiefer und es wird eigentlich ihr ganz wohlig zumute. Und sie denkt noch einmal so an ihre Lieben und denkt auch an ihren Mann. Na, und da plötzlich fällt ihr etwas ein. Ganz plötzlich fällt ihr ein, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist ja mein Mann schuld an meinem Tod, weil mein Mann ist ja schuld an dem Unfall. Und wenn ich jetzt sterbe, dann ist er an meinem Tod schuld. Um Himmels Willen, hat sich gedacht. Na, mit dem Schuldgefühl, na, dem kann der nicht gut weiterleben. Ja, das wird ihn ja ewig belasten, ewig belasten. Und sie hat das Gefühl gehabt, dieses Sinken hört auf. Sie pendelt sozusagen irgendwie waagerecht wie im Äther so. Und da hat sie sich gedacht, na, also wenn das so ist, na, dann schalte ich den Retourgang ein. Da wird jetzt nicht gestorben. Ein anderes Mal vielleicht, aber jetzt wird nicht gestorben. Und, ja, na, und dann hat sie das Gefühl gehabt, sie wird wieder hochgezogen. Ja? Und dann hat sie noch irgendwo neben sich gehört, die Stimme eines Arztes, der hat gesagt, na Gott sei Dank, wir haben sie wieder. Das war knapp. Dann ist sie endgültig bewusstlos geworden. Naja, also die Operation ist gut verlaufen und wie ich sie getroffen habe, war sie wieder gesund und munter und tatendurstig wie eh und je. Wissen Sie, es gibt von Friedrich Nietzsche ein Wort, das Frankl sehr gern zitiert hat, nämlich das Wort heißt, wer ein Warum zu leben weiß, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und ich glaube, also Warum zum Leben heißt ein Sinn, das sieht im Weiterleben. Und ich glaube, dieses Beispiel, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, das zeigt sehr deutlich den Unterschied zwischen dem praktisch animalischen Überlebenswillen, den wir mit den Tieren teilen. Also wir haben einen Überlebenswillen in uns normalerweise. Aber, und das ist aber ein Unterschied zu diesem Warum zu leben. Denn bei dieser Lehrerin hat der Überlebenswille eigentlich schon aufgegeben gehabt. Sie war schon bereit zum Sterben. Aber dieses Warum zu leben, das hat ein enormes Sinn- und Liebesmotiv hergegeben. Dieses Motiv, ihrem Mann einen großen Kummer zu ersparen. Dieses Warum zu leben, das ist eine Stufe höher angesiedelt als nur der Überlebenswille. Und dieses Warum zu leben hat dann doch den Ausschlag gegeben, dass sie sich wieder dem Leben zugewandt hat. Ja, als drittes und als letztes möchte ich Ihnen noch ein Beispiel aus meiner Praxis erzählen. Ich bin gebeten worden, mit einem alten Herrn zu sprechen, der auch sehr krank war, krebskrank, schon mit Metastasen, hatte eine Reihe von chemotherapeutischen Behandlungen hinter sich, die alle nicht viel gefruchtet haben, und war sehr depressiv. Und ich habe angenommen, es ist eine Kombination von reaktiver Depression und organisch bedingter Depression. Also reaktiv auf die Tatsache hin, dass er wusste, er hat nicht mehr viel Lebenszeit vor sich. Und organisch bedingt durch diese schwere, diese Chemotherapie schon eine sehr starke Belastung für den Organismus, sowohl körperlich als auch psychisch. Aber es war komplexer. Er hatte auch Schuldgefühle und zwar nicht ganz unberechtigte. Also er hat mir erzählt, seine Frau hat schon einige Eskapaden von ihm mitmachen müssen. Er hat sich da einiges geleistet. Er hat auch Familienvermögen etwas leichtfertig vertan und verspielt und verloren. Und er war auch nicht immer der verständnisvolle Vater, den sich seine Söhne gewünscht hätten. Er war manchmal recht schroff und hat wenig Verständnis für sie gehabt und so weiter. Und dann war er recht weinerlich, der Mann, hat gesagt, also ich kann das alles jetzt nicht mehr ungeschehen machen. So. Naja, habe ich gesagt, also jetzt wollen wir uns nicht nur das Misslungene anschauen, jetzt wollen wir uns dann auch das Gelungene anschauen in ihrem Leben. Da gibt es sicher auch eine Menge Gelungenes und nicht nur eine Missernte, es gibt auch gute Ernten wahrscheinlich, die sie eingefahren haben, schauen wir uns die auch an. Und da gab es auch sehr vieles, also die Ehe hat, die Partnerschaft hat viele Jahre gehalten, bis zu dem Tag eben gehalten. Das ist ja heutzutage schon etwas Besonderes. Seine Söhne haben sich sehr gut entwickelt und waren also tüchtige Männer geworden und er hat auch tadellos seine Arbeit gemacht, war immer fleißig, immer pünktlich, immer zuverlässig gewesen und er hat ein schönes Hobby gehabt, die Musik, die er sehr geliebt hat. Also es waren auch sehr viele Glanzpunkte da in seinem Leben. Und wie er so von der Musik gesprochen hat, Da hatte ich eine Idee und sagte zu ihm, naja, wenn Sie so ein Musikliebhaber sind, sind Sie doch bestimmt in viele Konzerte gegangen. Sagte er, ja, ja. Aber sagte, jetzt bin ich zu schwach dazu, jetzt kann ich nicht mehr. Sag ich, das macht nichts. Ich möchte nur, dass Sie sich daran erinnern, an Ihre Konzertbesuche. Da haben Sie doch bestimmt, sage ich, die verschiedensten Werke von unterschiedlichen Komponisten gehört. Also vielleicht mehr klassische Werke mit mehr Konsonantenklängen und vielleicht ein bisschen modernere Werke mit mehr Dissonantenklängen. So. Also ganz Verschiedenes. Ja, sagt er, das stimmt. Dann sage ich, dann haben Sie doch bestimmt beobachtet, dass fast alle Komponisten, egal von welcher Epoche sie sind, gegen Ende ihres Werkes, im Finale, da versuchen alle Komponisten ihre Höhepunkte noch auszuspielen. Da versuchen sie einen schönen Zusammenklang aller Instrumente hinzukriegen. Da lösen sie hässliche Dissonanzen auf. Da versuchen sie ihren Melodienreigen zu bündeln zu einem ganz großartigen, fulminanten, harmonischen Schlussakkord, der eben den Konzertbesuchern noch nachklingen möge und in ihrer Seele noch nachschwingen möge, wenn sie schon den Konzertsaal verlassen haben. Und der Mann sagte, ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, sage ich, sehen Sie. Und sowas sollten Sie jetzt auch machen. Sie sind der Komponist Ihrer Symphonie, Ihres Lebens. Und jetzt gehen Sie daran und bündeln Sie alle die schönsten Melodien Ihres Lebens, die ganze Liebe, die Sie für Ihre Familie haben, die ganze Dankbarkeit für Ihre Freunde und Weggefährten und die Freude über ein langes und abwechslungsreiches Leben. Und auch bündeln Sie auch Ihre ganze Güte und Barmherzigkeit gegenüber Fehlern, die andere begangen haben oder gegenüber Fehler, die sie selbst begangen haben. Alles das bündeln sie zusammen und versuchen sie, einen großartigen, fulminanten Schlussakkord ihres Lebens hinzukriegen, der noch nachklingt in dieser Welt, wenn sie schon nicht mehr da sind. Und der Mann war ganz gerührt und fand das so eine schöne Idee. Die ganze Weinerlichkeit hat sofort aufgehört. Und dann sagte ich, ja, das will ich versuchen. Dann sagt er, glauben Sie, kann ich wirklich das, was ich verpfuscht habe, diese Dissonanzen, kann ich die wirklich noch auflösen? Dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, da horchen Sie bei Schubert nach und bei Mozart und bei Beethoven und bei Haydn und bei Brahms. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, da gibt es wirklich gute Lehrmeister von wohltönenden Finalsätzen. Und sage ich, sehen Sie, und das versuchen Sie jetzt auch. Und dann haben wir noch ein bisschen geplaudert, ob vielleicht die eine oder andere Entschuldigung in seinen Schlussakkord hineinpassen würde oder welcher Tagesrhythmus, also so ein Tagesablauf vielleicht es seinen Angehörigen leicht machen würde mit ihm zusammen. Also ohne Verschiedenes haben wir noch geplaudert und dann habe ich ihn verlassen. Und ungefähr ein halbes Jahr später habe ich dann gehört, der Krebs ist sehr rasch fortgeschritten, aber ebenso rasch sind die Depressionen zurückgegangen, die sind verschwunden und er soll am Ende, am Schluss ganz liebevoll gewesen sein, ganz zärtlich und ganz freundlich und soll ganz friedlich entschlafen sein. Offenbar gibt es nicht nur ein Warum zu leben. Wenn die Uhr abläuft, gibt es vielleicht auch ein Warum zu sterben. Zu sterben in Einklang und Frieden mit sich selbst, mit seiner Mitwelt und vielleicht mit einer Überwelt, die über all unsere Vorstellungen hinausreicht. Ich danke Ihnen für Ihre lange, geduldige Aufmerksamkeit.